Ja, ihr Lieben, unterwegs im Auftrag des Herrn. Das ist unser Thema heute. Die Einleitung zur Predigt hat Frank ja schon super gehalten, kann ich mir jetzt sparen. Also, ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr unterwegs im Auftrag des Herrn hört. Wer hat vorhin aufgezeigt bei den Blues Brothers? Ja, sind ja gar nicht so viele, ne? Ja doch, gut, okay. Genau, eigentlich müsste das jetzt hier reinkommen. Cool, genau. Da sind sie, aber wir haben es ja schon wunderbar demonstriert bekommen. Genau, die zwei Brüder, die sich auf den Weg machen, um das Waisenhaus zu retten. Das hat nämlich Steuerschulden, $5.000. Das geht für die beiden gar nicht, dass das geschlossen wird. Eben, und sie machen sich auf den Weg, um eben das Geld zu beschaffen. Auf legalem Weg, weil was anderes wird die Mutter Oberin auch kaum akzeptieren. Ja, aber wie sollen sie das tun? Und während einer mitreißenden Predigt kommt ihnen dann eben die zündende Idee, sie trommeln ihre alte Band wieder zusammen. Und auf diesem Weg, eben immer wenn sie gefragt werden, machen sie keine lange Erklärung, sondern sagen einfach, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, das ist ein toller Satz, eben nicht nur für die Blues Brothers, wir haben es auch eben schon gehört, sie sind auch nicht die Ersten, die diesen Satz gebraucht haben. Auch Paulus hat ja immer wieder in verschiedenen Situationen das so gesagt, dass er unterwegs sei im Auftrag des Herrn. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Ja, lasst uns mal schauen, was das so bedeutet und wie spannend und wie erfüllend unser Leben wird, wenn wir diesen Satz wirklich verinnerlichen und uns mit diesem Satz verbinden. Als Jesu Nachfolger, als seine Gemeinde, haben wir der Welt wirklich was zu geben. Und wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Und mit welcher Motivation und mit welcher Wirkungskraft wir diesem Auftrag nachkommen, das hat eben auch ganz viel damit zu tun, ob wir uns selbst wirklich als Beauftragte Gottes sehen. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Ja, ich weiß nicht, wie das für dich klingt. Richtig gut vielleicht? Ja? Ja. Ja. Ja, gut, ne? Also, richtig gut? Oder macht es dir vielleicht auch Druck? Wow, was muss ich da alles tun und schaffe ich das und so? Oder kommt es dir vielleicht auch so ein bisschen übertrieben vor? Ne? Also mag ja für so einen Film, mag das ja gehen. Oder vielleicht auch so für was, für so ein paar ganz spezielle Nachfolgetypen oder so. Aber für uns normale Christen, naja, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, was wir heute entdecken. 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Genau. Am Ende des Textes hinterher steht da 1. Timotheus 2. Das stimmt aber nicht. Da steht was ganz anderes, habe ich heute Morgen festgestellt. Also 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt habe. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Ja, hier spricht ein zutiefst dankbarer, von seinem Herrn erfüllter Jesus-Nachfolger. Paulus ist ergriffen von Jesus Christus, der ihm für seinen Auftrag Kraft gibt, der ihn erlöst hat, der ihn befreit hat, der mit ihm unterwegs ist und ihn in sein Handeln einbezieht. Paulus ist überwältigt, wenn er daran denkt, was er seinem Herrn alles zu verdanken hat. Und die Freude, finde ich, die strahlt bei Paulus so aus allen Knopflöchern heraus. Ja, man hat ja das Gefühl, er kann sich ja gar nicht mehr einkriegen, wenn er erzählt, wie toll Jesus Christus ist. Es ist, glaube ich, nicht zu übersehen, dass Paulus' Herz für Jesus Christus brennt. Darf ich dich fragen, ob dein Herz für Jesus brennt? Oder ist es vielleicht ausgebrannt, kühl geworden, abgelöscht? Falls Letzteres der Fall ist, haben wir vielleicht schon lange nicht mehr auf unseren Herrn geschaut und das, was er uns mit sich selbst schenkt und wozu er uns befreit, wie er uns begegnet und wie er uns verändert und beauftragt. Jesus Christus ist der Retter. Er ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Sünder wie dich und mich. Und das hat er sich wirklich was kosten lassen, weil das war sein Ziel. Das war sein Auftrag von Anfang an und das ist sein Herzensanliegen auch bis heute noch. Sein Herz schlägt für verlorene Menschen. Dafür hat Jesus sich klein gemacht. Dafür hat er sein Leben geopfert, sein Blut vergossen. Dafür hat er unsägliches Leid auf sich genommen. Er hat den Tod durchschritten, er hat die Sünde entmachtet, er hat die Tür zum Vater weit aufgestoßen, er hat sich selbst als Tür gegeben. Und kein Weg war ihm zu weit, kein Berg war ihm zu hoch, kein Abgrund zu tief, keine Finsternis zu dunkel, kein Schlammloch zu dreckig, um wirklich verirrte Menschen zu finden und sie zurück nach Hause zu lieben. Gottes verlorene Kinder wieder in die lebendige, erfüllende und zutiefst befreiende Beziehung mit dem himmlischen Vater zu bringen, das ist Jesu Passion. Dafür schlägt sein Herz. Und an diesem Herzensanliegen will er uns als seine Gemeinde, seine Nachfolger beteiligen. Dafür sind wir hier. Das ist unsere Bestimmung als Gemeinde Jesu. Dass wir uns mit allem, was wir durch Gottes Gnade sind und haben, dafür einsetzen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie in die Beziehung mit ihm finden, dass sie ihn lieben und dass sie alle einstimmen in den überwältigenden Chor derer, die Gott ihr Lob bringen. Wie sehr Jesu Herz für verlorene Menschen schlägt, das sehen wir natürlich und in erster Linie am Kreuz. Aber wir sehen es auch an ganz vielen Stellen im Neuen Testament, wenn wir es einfach mal angucken, wie Jesus Menschen begegnet, wie er mit ihnen spricht, wie er über sie denkt. So wird in Matthäus 9 zum Beispiel berichtet, wie Jesus wieder mal unterwegs ist, in den Synagogen lehrt, unterwegs ist, das Evangelium weiterzutragen, kranke Menschen heilt und Menschen befreit. Und dann heißt es in Vers 36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht da die vielen Menschen, die hilf- und orientierungslos durchs Leben laufen und ihn jammert, ihn ergreift tiefes Mitgefühl, ihm dreht sich förmlich der Magen um und sein Herz krampft sich zusammen beim Anblick all dieser Menschen, die ihn noch nicht kennen. Die Last ihres Lebens immer noch alleine schultern. Menschen, die nach Leben suchen, wo es nicht zu finden ist, die an allen möglichen und unmöglichen Orten irgendwas suchen, was sie dort nicht finden können. Die keine echte Hoffnung haben, die am Ziel ihres Lebens vorbeilaufen und es nicht einmal bemerken und keiner ist da, der es ihnen sagt. Menschen, die umherirren wie verlorene Schafe. Jesu Herz ist weit für sie geöffnet. Die Ernte ist groß, aber es sind nur wenig Arbeiter da. Das sagt Jesus seinen Jüngern an diesem Tag, in diesem Moment. Ob seine Jünger das da gerade genauso sehen, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht schauen sie eher so auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich bekämpfen und ihre Macht missbrauchen, um Menschen von Jesus wegzuziehen, ihnen den Weg zu ihm zu verbauen. Ja, oder sie denken an die vielen Leute, die auch erst mit nachgefolgt sind, so ein Stück, und die Jesus begeistert zugehört haben und gesagt haben, oh, das ist klasse, der Mann ist klasse, da könnte was dran sein. Aber dann, als sie gemerkt haben, oh, das hat Konsequenzen, das hat mit meinem eigenen Leben zu tun, haben sie sich enttäuscht von ihm abgewandt. Oder vielleicht denken die Jünger auch, naja, also ne, solange die Römer hier als Besatzer im Land sind, da werden die wenigsten wahrscheinlich echtes Interesse an Jesus haben. Ja, weißt du, wenn er mal ordentlich auf den Tisch hauen würde, wenn er die Römer mal endlich rausschmeißen würde, dann wäre das natürlich was ganz anderes. Dann würden ihn viele als Befreier feiern. Aber so, naja, schwierig. Harter Boden für das Evangelium, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ja, ich weiß nicht, was sie in diesem Moment sehen, aber offensichtlich hält Jesus es ja für nötig, seine Jünger darauf aufmerksam zu machen, dass das Problem nicht die fehlende Ernte ist, sondern fehlende Arbeiter. Der Retter ist da. Menschen, die ihn brauchen, gibt es reichlich. Menschen, die es ihnen sagen, zu wenig. Ob das heute so anders ist? Menschen brauchen Christus. Sie brauchen den einen, der mit der Schuld und Last ihres Lebens fertig wird, der sie einlädt, kommt her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich will euch Ruhe geben. Sie brauchen die Begegnung mit dem lebendigen Gott, dessen Herz voller Liebe und Erbarmen für sie ist. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter, sagt Jesus. Und dann tut er zweierlei in dieser Situation. Erstmal fordert er seine Jünger auf zu beten. Sie sollen den Vater im Himmel bitten, dass er mehr Leute schickt, die bereit sind, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzutragen. Und dann beauftragt Jesus die Jünger aber auch selbst, dass sie jetzt losgehen und selbst diese Botschaft weitertragen. Ja, also beten und tatkräftig anpacken. Das sind zwei Dinge, die in der Nachfolge unbedingt zusammengehören. Das eine nicht ohne das andere. Und bitten und eben tun, was Jesus aufträgt. Und Jesus, und das ist das Tolle, schickt seine Jünger ja nicht unvorbereitet los. Ja, er gibt ihnen Vollmacht. Und er rüstet sie mit allem aus, was sie brauchen, um das zu tun, was er ihnen aufträgt. Und auch daran hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. In Jesus Christus steht uns alles zur Verfügung, was wir brauchen, um das zu tun, was er uns aufträgt. Wir sind nicht nur beauftragt, sondern wir sind wirklich auch in der Lage, Menschen zu Jesus Christus einzuladen, ihnen durch unser Reden und unser Handeln zu zeigen, wer Jesus ist und wie sehr er sie liebt. Und das auf ganz vielfältige Art und Weise mit den Gaben, die unser Herr uns anvertraut hat. Und ist das nicht klasse, einfach zu sehen? Also mich begeistert das immer wieder, wie viele unterschiedliche Gaben er in so einer Gemeinde auch zusammenbringt. Ja, und dass wir das zusammenlegen können und zu seiner Ehre einsetzen können. Ja, Moment mal, denkst du jetzt vielleicht. Na, das klingt ja alles schön und gut und im Grunde weiß ich das ja auch und so. Aber das lässt sich schon auch leicht sagen, ne? Wenn ich da vorne stehe und irgendwie so eine nette Predigt halte und so. Ihr seid alle wohl erzogen, keiner widerspricht jetzt öffentlich oder so direkt, ne? So, also da kann man das gut sagen. Ja, aber weißt du, in meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, in meiner Familie, auf meinem Arbeitsplatz, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, da sieht das alles ein bisschen anders aus, ne? Da ist das alles so schwierig. Und Andrea, du hast ja keine Ahnung, was ich schon alles probiert habe. Nee, stimmt, habe ich nicht, ist aber auch völlig unrelevant. Ich denke, wir können uns wirklich viel Kummer ersparen, wenn wir eins begreifen. Nicht wir sind die Herren der Ernte, sondern Gott. Und so bezeichnet Jesus ihn in dieser Situation da im Matthäus-Evangelium auch, den Herrn der Ernte. Gott ist der Herr der Ernte und er schenkt Wachstum und Frucht und wir dürfen mit ihm zusammenwirken, uns von ihm einsetzen und gebrauchen lassen, wie und wo er das will. Nicht wir sind die Retter, sondern Jesus Christus. Ich meine, das mag uns passen oder nicht, aber ehrlich, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Wir können keinen Menschen retten. Macht aber nichts, weil wir kennen den Retter und wir können Menschen doch mit ihm bekannt machen. Wir sind nicht die Macher, sondern Jesus Christus, der allmächtige Gott, der, wenn wir an ihn glauben, durch seinen Geist in uns wohnt, handelt durch uns, wenn wir ihn denn lassen. Wir können ihn natürlich auch ausbremsen, indem wir das altbekannte Klagelied immer wieder einstimmen. Ich nenne es mal das Klagelied der Bedenkenträger. Ja, was alles schwierig ist, was wir alles nicht können, was wir alles nicht haben und so. Da wird uns immer ganz, ganz viel einfallen, weil wisst ihr, das Nein findet immer Gründe. Aber wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen wollen, also wirklich gebrauchen lassen wollen, dann dürfen wir nicht ständig auf unsere Möglichkeiten und unsere Unmöglichkeiten starren und uns daran festbeißen. Wenn wir uns von Gott zu seiner Ehre gebrauchen lassen wollen, dann müssen wir eintreten in die Realität dessen, was wir in Jesus Christus sind. Habe ich euch auch eine Bibelstelle mitgebracht, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist interessant, oder? Wir müssen nichts neu erfinden. Unser Herr hat alles von langer Hand vorbereitet. An uns ist es jetzt, in dieses Vorbereitete wirklich auch einzutreten, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen für alles, was er durch uns tun will. Und Paulus weiß, wem er das Leben zu verdanken hat, das er führt. Er weiß, dass er nur in Jesus Christus, der ihn begab, befähigt, beauftragt und bevollmächtigt, so leben kann, wie er es tut. Und schaut mal in diesem ganz kurzen Abschnitt, was er alles deutlich macht, was Jesus ihm alles schenkt. Ne? Also ich danke Jesus Christus, der mir für meinen Auftrag Kraft gibt, der mich als vertrauenswürdig ansieht, der mich in seinen Dienst nimmt, der sich über mich erbarmt, der mich mit Gnade überschüttet, der tiefen Glauben und tiefe Liebe in mir entstehen lässt und der andere durch mich ermutigt. Ist es nicht großartig, mit solch einem Herrn unterwegs zu sein, unterwegs im Auftrag des Herrn? Was qualifiziert uns denn nun, in seinem Auftrag unterwegs zu sein? Unser Wissen? Unsere theologische Bildung? Unsere Herkunft? Ja, dass wir vielleicht Christen 4., 5., 6., 7. Generation sind? Nein. Wir sind qualifiziert durch Christus in uns. Christus in uns, dem wir gehören, dem wir folgen, in dem wir verwurzelt und gegründet sind. Christus in dir ist der Grund, dass du Gottes Vertraute, Gottes Vertrauter bist. Dass er dich gebraucht zu seiner Ehre. Dass du seine Botschaft weitertragen darfst in diese Welt hinein, da wo du lebst. Dass du Menschen in die lebendige Beziehung mit Jesus Christus führen kannst. So wie er es dir eben aufs Herz legt, mit den Gaben, die er dir anvertraut. Und das geht nur durch Christus in dir. Christus in dir reicht übrigens. Das ist die andere Sache. Ja, dieses Vorrecht eben hast du, dass du hast du nicht so. Hast du jetzt nicht wegen deiner Familie. Du hast es auch nicht wegen deiner Intelligenz, obwohl du vielleicht sehr intelligent bist. Du hast es auch nicht, weil du so brav bist, sondern du hast dieses Vorrecht wirklich wegen Christus in dir. Und falls du jetzt denkst, ja, aber ausgerechnet ich, Gratulation, du bist in guter Gesellschaft, ne? Weil Paulus sagt das genauso auch. Ausgerechnet ich, ausgerechnet mich, der ich ihn früher mit unnachgiebiger Härte verfolgt habe, nimmt Jesus in seinen Dienst. Ausgerechnet ich darf die Botschaft von ihm weitertragen. Ausgerechnet mich setzt er als Apostel ein. Ich persönlich denke das übrigens auch total oft. Dieses ausgerechnet ich, ja, aber auf, ja, eben, also ich bin auch, wie Paulus, wirklich geflasht davon, ne, ausgerechnet mich, ne, die ich jetzt aus einer nicht-christlichen Familie komme, mit einem Mann verheiratet bin, aus einer nicht-christlichen Familie, ne, die ich kein Abitur gemacht habe, die ich nicht studiert habe, noch niemals eine Bibelschule besucht habe, ja, die ich, oha, die Ersten gehen jetzt. Aber Leute, da habe ich nie ein Geheimnis rausgemacht. Also, nie eine Bibelschule besucht habe, die ich in meinem Bibelstudium immer nur an der Oberfläche gerade mal kratze, ja, setzt mein Herr als Predigerin ein, ja. Ausgerechnet ich darf ständig unterwegs sein, um Menschen einzuladen durchs Predigen in die innige Herzensbeziehung zu Jesus Christus, ne? Also das war wirklich von meiner Biografie her überhaupt nicht absehbar. Ich bin, wenn man so will, ein theologischer und gemeindlicher Underdog. So, jetzt ist es raus. Aber Jesus hat mir diesen Auftrag gegeben, ne? So what? Also und dafür bin ich einfach, genau wie Paulus, auch total dankbar. Und wie Paulus gehe ich wirklich davon aus, dass Jesus sich dabei was gedacht hat. Also ich verstehe das nicht. Aber gut, er hat mich beauftragt, also hat er sich wohl was bei gedacht. Und das nehme ich einfach mal ehrfürchtig staunend zur Kenntnis. Und dafür bin ich total dankbar und es vergeht keine Woche, in der ich nicht auf die Knie gehe und Jesus für diesen Auftrag danke. Und danke, dass ich sein Wort einfach so freimütig weitergeben darf und davon ausgehen darf, dass er Menschen durch mich segnet. Punkt. Ja, Paulus tut das auch. Er geht davon aus, dass Jesus ihn gebraucht, eben auch mit seiner Geschichte, auch mit seiner dunklen Vorgeschichte. Und dass er ihn genau damit auch zum Segen und zur Ermutigung für andere Menschen gebraucht. Ja, ich meine, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es gerade Paulus immer so wichtig war, die Gnade Gottes in Jesus Christus zu betonen und diese Freiheit, die Jesus Christus seinen Nachfolgern schenkt. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der ein oder andere, der Paulus von früher kannte oder von ihm gehört hat, und von ihm haben wirklich viele Leute auch gehört, ne, dass er die Christen so hart verfolgt hat und so. Und dass dann der ein oder andere gedacht hat, also weißt du, wenn Jesus diesen knallharten Verfolger in einen leidenschaftlichen Nachfolger verwandeln kann, ja, dann ist er wirklich der Christus. Oder, oh, dann gibt es ja wahrscheinlich auch für mich Hoffnung. Also Jesus Christus begegnet Menschen ganz persönlich und er schreibt mit jedem Menschen seine ganz eigene Geschichte. Und das ist großartig. Und deswegen kann ich nur sagen, erzähle deine Geschichte weiter. Denk nicht, wow, was will die Welt mit meiner Geschichte anfangen? Hey, deine Geschichte ist so wichtig. Erzähle es weiter, wie Jesus dir begegnet, wie er dich verändert, wie er dich gebraucht, was er in seinem Leben, deinem Leben tut. Erzähle von deinen Siegen, erzähle auch von deinen Niederlagen. Und dann erzähle, wie Jesus dir darin begegnet. Unser Herr will uns gebrauchen mit unserer ganz eigenen Lebensgeschichte. Und dabei klammert er unsere Brüche nicht aus. Denn auch und gerade durch sie will er sich verherrlichen und Menschen zu sich ziehen. Und wer weiß denn schon, wie er gerade deine Geschichte braucht, um andere Menschen zu ermutigen. Paulus erzählt ja ganz frei über seine Vergangenheit. Und er stellt ja auch noch heraus, dass Jesus Christus gerade an ihm zeigt eben, wie großartig und geduldig und barmherzig er ist. Ja, und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir gerne tun, wird uns in dieser Welt auch nicht so empfohlen. Ja, also da sollen wir dann doch eher von unseren Erfolgen sprechen, von unserem Wissen, von unseren Auszeichnungen, von dem, was wir geleistet haben, was wir vorzuweisen haben, nicht von Brüchen, Niederlagen und Misserfolgen. Paulus tut es dennoch zur Ehre Gottes und er sagt, seht her, so groß war meine Schuld, aber durch Gottes vergebende Gnade in Jesus Christus bin ich, was ich bin. Entscheidend ist nicht, wer du warst und aus welchem Dreckloch du gekrochen bist. Entscheidend ist auch nicht, wie du gerade deine eigenen Möglichkeiten einschätzt. Entscheidend ist, wer du in Jesus Christus bist. Kein vaterloses Waisenkind, das irgendwie gucken muss, wie es zurechtkommt und sich irgendwie durchbeißen muss und sehen muss, wo es bleibt, sondern ein zutiefst geliebtes Königskind, das seine Identität in Jesus Christus, im Herrn über allem hat. Lebe, was du bist. Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn. Sohn, Tochter des Höchsten. Vertraue deinem Herrn. Er, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden und der nun wirklich, wirklich ja alles allein tun könnte, will dich dabei haben. Es gefällt ihm, mit uns zusammenzuwirken, uns einzubeziehen. Er will uns gebrauchen, um Menschen zu sich zu ziehen, ihnen Frieden, Zukunft und Hoffnung zu schenken, ein ewiges Zuhause. Und wir dürfen uns von ihm gebrauchen lassen, weit über unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten hinaus. In der Bindung an Jesus Christus dürfen wir wirklich voll Überzeugung sagen, wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn und das tun wir hoffentlich. Amen. Lass uns noch beten.